SR Info. Bilanz am Abend.
Österreich braucht eine neue Regierung, aber wie sie aussieht, das ist unklar. Der Wahlsieg der FPÖ beschäftigt uns gleich nochmal. Außerdem analysieren wir, was vom Iran in den kommenden Tagen und Wochen zu erwarten ist. Und wir erklären, was mit der elektronischen Patientenakte auf uns zukommt. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Abend.
SR Info.
Dreimal war die FPÖ schon an der Bundesregierung in Österreich beteiligt. Einmal mit den Sozialdemokraten der SPÖ, zweimal mit den Konservativen der ÖVP. Jeweils als Juniorpartner und das zu Zeiten, als zumindest jene Parteien noch der Meinung waren, dass die FPÖ vielleicht populistisch, aber nicht rechtsextrem ist. Heute ist es aber scheinbar Konsens, dass der Wahlsieger von gestern nicht als Koalitionspartner taugt. Vielleicht auch, weil die FPÖ mit fast 30% erstmals stärkste Kraft geworden ist und damit in jeder Koalition die Nummer 1 wäre. Aber sicher scheint derzeit wenig bei der Frage, wie Österreichs künftige Regierung aussehen kann. Den Tag in Wien fasst Oliver Schosch zusammen.
29% für die rechte und in Teilen rechtsextreme FPÖ. Das beste Ergebnis aller Zeiten, zum ersten Mal Platz 1 bei einer Nationalratswahl. 2,5 Prozentpunkte mehr als die zweitplatzierte ÖVP. FPÖ-Chef Herbert Kickl hatte seinen Wählern immer wieder eingeredet, dass die anderen Parteien nur Scheindemokraten seien. Sonst würden sie ja auch ihn bei einem Wahlsieg zum Kanzler machen. Doch die anderen Parteien haben klar signalisiert, Kickl ist ihnen zu radikal. Die konservative ÖVP, die aktuell in 3 Bundesländern mit der rechten FPÖ regiert, will es dieses Mal nicht auf Bundesebene wegen Kickl. Doch der will noch nicht aufgeben.
Ich gebe Ihnen noch 2-3 Tage zum Nachdenken, dann hoffen wir, dass Sie zur Besinnung kommen.
Die meisten Experten gehen davon aus, dass die ÖVP bestimmen wird, wie es weitergeht. Die Spitzengremien tagen an diesem Dienstag. Am wahrscheinlichsten ist es, dass man erst einmal Sondierungsgespräche mit den Sozialdemokraten startet, auch wenn deren Inhalte weit von denen der ÖVP entfernt sind. ÖVP-Spitzenkandidat und Bundeskanzler Karl Nehammer äußerte sich noch nicht zum genauen Fahrplan. Erst einmal muss verdaut werden, dass man so klar gegen die FPÖ verloren hat.
Aufgabe für uns ist es, auf der einen Seite jetzt für die Zukunft genau hinzuschauen, zu sehen, warum Radikalisierte mehr Stimmen bekommen als wir, die Kraft der Mitte vertreten.
Der SPÖ-Chef und Spitzenkandidat Andreas Babler machte am Tag nach der Wahl klar, dass er bereitsteht für Verhandlungen mit der ÖVP.
Jeder wird seine Meinung mitbringen dazu. Und dann bereiten wir uns auch vor für allfällige Sondierungsgespräche. Aber da warten wir natürlich auf einen Auftrag.
Es könnten ziemlich komplizierte Verhandlungen werden, denn die Sozialdemokraten fordern eine Reichensteuer, eine Mietpreisbremse und eine 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Alles Dinge, die die ÖVP im Wahlkampf als linke Träumereien abgetan hat.
Also noch viel zu verhandeln in Wien. Eine Maschine der Bundeswehr ist heute nach Beirut gestartet. Sie soll nicht dringend benötigtes Personal der Botschaft und Angehörige von Botschaftsmitarbeitern ausfliegen. 1.800 registrierte deutsche Staatsangehörige halten sich derzeit noch im Libanon auf. Die Bundesregierung hält deren Evakuierung derzeit aber noch nicht für nötig. Sie könnten noch mit kommerziellen Flügen ausreisen, hieß es heute in Berlin. Das wäre vielleicht keine schlechte Idee angesichts der anhaltenden Kampfhandlungen der Fluchtbewegungen im Land und einer möglichen israelischen Bodenoffensive. Direkt nach dem 7. Oktober hat die Iran-gesteuerte Hisbollah ja begonnen, Israel praktisch täglich zu beschießen, als Teil der vom Iran ausgerufenen Achse des Widerstands. An die Bürger des Iran hat sich heute direkt Israels Premier Netanyahu gewandt.
Es sind eindringliche Worte, die Israels Premierminister Netanyahu an die Bevölkerung des Iran sendet. Und es ist gleichzeitig eine deutliche Botschaft an das Mullah-Regime. Es gebe keinen Ort im Nahen Osten, an den Israel nicht gehen würde, um die eigene Bevölkerung zu schützen, so Netanyahu. Und wörtlich, es gibt keinen Ort im Nahen Osten, den Israel nicht erreichen kann.
There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach.
In seiner Videobotschaft, die Netanyahu an das iranische Volk, wie er selbst sagt, direkt ohne Filter und ohne Mittelsmänner richtet, bezeichnet er die Staatsspitze im Iran als Regime, das sich nicht um die eigene Bevölkerung schert und das das persische Volk mit jedem Tag näher an den Abgrund führt. Und Israels Premier wirbt in seiner Botschaft an das iranische Volk um Frieden. Wenn der Iran endlich frei sei von den Tyrannen, so Netanyahu, werde alles anders sein. Netanyahu wörtlich an die Menschen im Iran: Lasst nicht zu, dass eine kleine Gruppe fanatischer Gotteskrieger eure Hoffnungen und Träume zerstört.
Don't let a small group of fanatic theocrats crush your hopes and your dreams.
Unterdessen bereitet sich Israel weiter auf eine mögliche Bodenoffensive im Libanon vor. Die Eliminierung von Hisbollah-Chef Nasrallah sei eine wichtige Etappe gewesen, aber nicht die letzte, so Verteidigungsminister Gallant.
Julio Segador hat berichtet. Dass sich die Hisbollah den Libanon über Jahrzehnte zur Beute gemacht hat, das war nur möglich mit Geld und Waffen aus Teheran. Der von Israel getötete Hisbollah-Chef Nasrallah war der wohl wichtigste Teil der sogenannten Achse des Widerstands. Und er war mehr. Er war ein enger Vertrauter des iranischen Führers Ali Khamenei. Der weiß, dass für seine Macht und wohl auch für sein Leben nichts gefährlicher wäre als ein großer Krieg mit Israel. Umso mehr stellt sich die Frage, wie der Iran und seine Verbündeten, angelehnt an die Informationstechnik auch Proxys genannt, jetzt reagieren. Pia Masurczak.
Hassan Nasrallah sei der Augapfel des Iran, Anführer aller Unterdrückten gewesen. So klingt es am Wochenende auf einer Kundgebung in Teheran, die mutmaßlich zumindest teilweise vom Regime orchestriert war. Doch angesichts dessen sind die Reaktionen für iranische Verhältnisse geradezu zurückhaltend. Konkreten Handlungsbedarf sieht Ebrahim Rezaei, Sprecher des Nationalen Sicherheitsausschusses, vorerst nicht.
Die verschiedenen Gruppen der Widerstandsachse werden auf diesen Mord an Nasrallah reagieren. Wir unterstützen jeden, der gegen Israel kämpft und Widerstand leistet.
Die Botschaft bislang? Erstmal sollen die iranischen Proxys ran. Doch die Staatsführung steckt in einer Zwickmühle, das ist offensichtlich. Ein Moderator des staatlichen Fernsehens formuliert es so.
Vor 40 Jahren haben wir uns gewehrt und wir haben gesiegt. Jetzt stehen wir vor einem Dilemma. Unsere militärische und politische Führung wird sicher die richtige Entscheidung treffen, aber bestimmte Personen führen das Land mit der Warnung vor einem Krieg in die Passivität.
Tatsächlich sind auf die Drohgebärden der letzten Monate nur selten konkrete Angriffe gefolgt. Weder auf die Ermordung von Hamas-Auslandschef Haniyeh in Teheran im Juli, noch auf die israelischen Angriffe im Libanon oder zuletzt auf die Houthis im Jemen gab es bislang mehr als scharfe Worte aus Teheran. Doch der Druck wächst offenbar. Präsident Pezeshkian, bislang eher an guten internationalen Beziehungen interessiert, verschärfte seine Rhetorik am Wochenende. Und Nasser Kanaani, der Sprecher des iranischen Außenministeriums, erinnerte am Montag daran, dass Israel zumindest für den Tod von Haniyeh noch zur Rechenschaft gezogen werde.
Die Ermordung des Märtyrer Ismail Haniyeh durch das zionistische Regime wird nicht unbestraft bleiben. Es gibt für diese Kriminellen keine Immunität vor Strafe und Verfolgung.
Doch so groß die Sorge vor einem Gesichtsverlust sein mag, noch überwiegt offenbar das Interesse, einen Krieg mit Israel zu vermeiden. Ein Krieg, für den es in der Bevölkerung nur sehr wenig Unterstützung gibt. Denn die fordert statt der immensen finanziellen Unterstützung für Hisbollah und Hamas vor allem eines: eine Verbesserung der desolaten wirtschaftlichen Lage, so wie diese Teheranerin.
Wir kämpfen bereits in unserem täglichen Leben, jetzt auch noch Bomben und Panzer. Das ist einfach schrecklich.
Bei einer direkten Konfrontation mit Israel müsste man wohl auch im eigenen Land mit schwerwiegenden Folgen rechnen. Das dürfte der iranischen Führung spätestens seit den massiven israelischen Angriffen im Libanon klar sein. Und nicht zuletzt würde man damit die USA als Schutzmacht Israels auf den Plan rufen. Vorerst bleibt es bei demonstrativer Unterstützung der iranischen Verbündeten. Die gesamte Achse des Widerstands stünde fest an der Seite Libanons, hieß es vom obersten Führer Khamenei am Wochenende. Den wahrscheinlichen Nachfolger von Hassan Nasrallah kennt man im Iran übrigens gut. Hashem Safieddin hat in der heiligen iranischen Stadt Qom studiert. Safieddins Sohn ist außerdem mit der Tochter von Qasem Soleimani verheiratet, dem Kommandeur der Auslandseinheiten der Revolutionsgarde, der 2020 durch einen US-Schlag getötet wurde. Die Beziehungen zwischen Teheran und der Hisbollah dürften also eng bleiben.
Pia Masurczak. Wechseln wir den Konflikt. Der russische Präsident Putin hat heute Moskaus Entschlossenheit bei der Militäroffensive in der Ukraine bekräftigt. Alle gesetzten Ziele werden erreicht werden, sagt er in einer Videobotschaft anlässlich des zweiten Jahrestages der völkerrechtswidrigen Annexion von 4 Regionen in der Ukraine. Deren Regierung bezeichnete Putin erneut als Neonazi-Diktatur. Russland habe Soldaten in die Ukraine entsandt, um die dortige russischsprachige Bevölkerung zu beschützen. Soweit Putins Sicht der Dinge, der in Russland ja besser nicht widersprochen wird. Einer, der das dennoch immer wieder getan hat und das sehr bewusst unter Einsatz seines Lebens, war Alexei Nawalny. Der Oppositionelle starb im Februar in einem Straflager. Nun gibt es neue Hinweise darauf, dass Nawalny vergiftet wurde. Aus Moskau Frank Eichmann.
Seine Videobotschaften erreichten in Russland Millionen, bis Alexei Nawalny im Januar 2021 festgenommen, später zu langjähriger Lagerhaft verurteilt und schließlich in das berüchtigte und abgelegene Straflager Polarwolf im nordrussischen Chab verlegt wurde. Dort, so bis heute die offizielle Version, starb er am 16. Februar plötzlich eines natürlichen Todes, brach bei einem Spaziergang im Haftlager zusammen, herzbedingt. Zweifel an der offiziellen Version gab es sofort nach dem Tod des erklärten Putin-Gegners, dessen Mutter um die Herausgabe des Leichnams tagelang kämpfen musste. Bestattet wurde Nawalnys Leichnam ohne vorherige unabhängige Autopsie auf einem Moskauer Friedhof. Und nun meldet das russischsprachige Online-Medium The Insider nicht nur neue Zweifel an der Version natürlicher Tod an, sondern hat nach Angaben ihres Gründers und Chefredakteurs Roman Dabrachortow hunderte Behördendokumente auswerten können. Sie deuten auf eine Vergiftung Nawalnys. So beschrieb ein erster Bericht, Nawalny habe sich über Magenkrämpfe und heftige Bauchschmerzen beklagt, sich erbrochen, dann habe er sein Bewusstsein verloren, aber all das wurde schon aus einem zweiten Bericht gestrichen. Der Chefredakteur von The Insider im Online-Sender Dosht: Sie wollten kein Strafverfahren einleiten, beschrieben aber die Symptome mehr oder weniger wahrheitsgetreu. Dann kratzten sie sich wohl am Kopf und stellten fest, dass ihre Schlussfolgerung mit den Herzrhythmusstörungen überhaupt nicht zur Beschreibung passt, denn Herzrhythmusstörungen führen nicht zu starken Unterleibsschmerzen oder Krämpfen, das sind typische Vergiftungssymptome. Deshalb haben sie alles entfernt, was bei Untersuchungen auf eine Vergiftung hinweisen könnte. Selbst Nawalnys Erbrochenes sei zunächst sichergestellt und analysiert worden, später verschwanden auch diese Hinweise, heißt es. Ausgewertet hat The Insider Textdokumente. Sie enthielten keine direkten Hinweise auf mögliche Hintermänner der Vergiftung Nawalnys und es sind keine offiziellen, eindeutig zuzuordnenden Dateien, etwa im PDF-Format mit Stempeln und Unterschriften. The Insider selbst gilt in Russland bereits seit über 2 Jahren als unerwünschte Organisation. Kein Grund also, die Ermittlungen zum Tod Nawalnys neu aufzurollen. Zumal schon die ursprüngliche Vergiftung Nawalnys im Sommer 2020 mit dem Nervengift Novichok immer wieder in Zweifel gezogen wird und die erfolgreiche Behandlung in Deutschland. Russlands Außenminister Lavrov am Wochenende: Er war dort bei ihnen in einem Zivilkrankenhaus, wo sie nichts fanden. Dann wurde er in ein Militärkrankenhaus verlegt, wo man diese Substanz fand, Novichok. Später schien er geheilt zu sein, kehrte zurück und starb hier. Dass sie den letztendlichen Beweis für eine Vergiftung Alexei Nawalnys Anfang des Jahres nicht gefunden haben, das räumt auch The Insider-Chefredakteur Dobrochortow ein. Aber ich habe keinen Zweifel daran, dass von Nawalnys Team eine umfassende Enthüllung kommen wird. Solche Pläne haben sie und wir sind selbstverständlich bereit, mit allen russischen und ausländischen Ermittlern zusammenzuarbeiten, die sich mit dieser Angelegenheit befassen. Es ist extrem unwahrscheinlich, dass bei der Redaktion von The Insider im lettischen Riga das Telefon klingeln wird und russische Ermittler um aktive Mithilfe bitten.
Frank Eichmann hat aus Moskau berichtet. Sie hören die SR-Info-Bilanz am Abend. Was erwartet uns mit der elektronischen Patientenakte? Dieser Frage gehen wir gleich unter anderem noch nach. Jetzt haben wir erstmal die Meldungen für Sie mit Florian Mayer.
Die Inflationsrate in Deutschland ist im September auf den niedrigsten Wert seit rund 3,5 Jahren gefallen. Nach einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamts liegt der Wert im Vergleich zum Vorjahresmonat nur noch bei 1,6%. Im August waren es noch 1,9%. Vor allem für die Energieversorgung mussten Verbraucher im September deutlich weniger bezahlen. Die Preise für Lebensmittel haben leicht zugelegt. Dienstleistungen wurden ebenfalls teurer. Auch im Saarland sank die Inflationsrate leicht auf 2,1%. Hier sind vor allem die Spritpreise und die Kosten für Heizöl gefallen. Fernwärme wurde dagegen deutlich teurer, und zwar um fast 30%. Im Streit um die Zukunft des Kranbauers Tadano in Zweibrücken gibt es eine Einigung. Wie die IG Metall mitteilte, haben die Geschäftsführung und die Arbeitnehmervertreter ihre Konfrontation beendet. Man habe sich auf Eckpunkte für einen Zukunfts- und Beteiligungstarif verständigt. Tadano garantiere damit, dass der Standort in Zweibrücken für Produktion, Vertrieb und Entwicklung bis Ende 2028 erhalten bleibe. Die Schließung des Tadano-Standortes Wallerscheid werde auf Ende Juni kommenden Jahres verschoben. Laut IG Metall wird das Unternehmen den Abbau von rund 250 Arbeitsplätzen durch Abfindungen abfedern. Betriebsbedingte Kündigungen von Gewerkschaftsmitgliedern seien bis Ende Dezember 2028 ausgeschlossen. Nach den Rückschlägen bei den jüngsten Landtagswahlen beraten die Grünen über neue Impulse. In Berlin hat dazu ein Zukunftskongress der Bundestagsfraktion begonnen. Die Fraktionsvorsitzende Hasselmann sagte, es gehe darum, ein positives, optimistisches Bild von einer besseren Zukunft für Deutschland zu zeichnen. Co-Fraktionschefin Dröge forderte, den Klimaschutz wieder mehr in den Mittelpunkt der grünen Politik zu stellen. Das sei auch wegen der Hochwassergefahren und Hitzewellen notwendig. Weiter sagte Dröge, die Grünen müssten aber auch praktische Fragen beantworten, etwa zu bezahlbaren Mieten und dem Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel. Bei der Grünen Jugend gibt es nun auch im Saarland Austritte. Der politische Geschäftsführer Joshua Wirth und das Vorstandsmitglied Ivory Opoku kündigten an, die Partei zu verlassen und sich einer neuen Bewegung anzuschließen. Ihr Ziel sei es, dass es bald eine starke linke Partei in Deutschland gebe. Zuvor hatten bereits der Bundesvorstand und die Landesvorstände der Grünen Jugend in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein ihren Rücktritt erklärt. Die meisten Vorstandsmitglieder wollen die Partei ganz verlassen. Die Bürgerinitiative Hanni bleibt und die Naturschutzorganisation BUND haben einen Eilantrag gegen die geplante Rodung im Saarbrücker Stadtwald eingereicht. Nach Angaben der Initiative ist der Antrag bereits am Freitag beim Oberverwaltungsgericht in Saarlouis eingegangen. Das Gericht wird sich in den kommenden Tagen damit befassen. Hätte der Eilantrag Erfolg, wären Rodungen zunächst nicht möglich. Eine Entscheidung, ob die Pläne tatsächlich unzulässig sind, würde dann im Prozess um einen Normenkontrollantrag fallen. Das Land will auf einer Fläche von 4,5 Hektar Wald roden, um den Campus der Universität zu erweitern. In Deutschland hat sich die Zahl der Haushalte, die Wohngeld bekommen, stark erhöht. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes bezogen Ende vergangenen Jahres 1,2 Millionen Haushalte staatliche Hilfen fürs Wohnen. Ende 2022 waren es etwa halb so viele. Grund für den Anstieg ist eine Gesetzesänderung, die Anfang letzten Jahres in Kraft trat. Dadurch haben mehr Haushalte Anspruch auf Wohngeld. Auch die Zahlungen wurden erhöht. Neu hinzugekommen sind eine Heizkosten- und eine Klimakomponente. Auch im Saarland ging die Zahl der wohngeldberechtigten Haushalte kräftig nach oben auf über 12.000.
SR Info.
Mehr oder weniger dicke Mappen im A5-Format, darin viele Befunde, Arztbriefe und so weiter. So sehen noch heute manche Patientenakten in deutschen Arztpraxen aus. Diese Zettelwirtschaft wirkt nicht nur aus der Zeit gefallen, sie bringt auch viele handfeste Nachteile mit sich. Die sollen bald ausgeräumt werden, natürlich mit dem Zauberwort Digitalisierung. In diesem Fall der elektronischen Patientenakte, kurz EPA. In der sollen alle Informationen gebündelt werden. Nächstes Jahr geht es los. Heute hat Bundesgesundheitsminister Lauterbach von der SPD eine Informationskampagne gestartet. Und was diese EPA genau bringen soll, das erklärt uns aus dem ARD-Hauptstadtstudio Eva Ellermann.
Bislang ist es ja so, dass alle Informationen über die Krankengeschichte eines Patienten beim jeweiligen Arzt oder im Krankenhaus liegen. Viele Versicherte haben vielleicht auch noch einen Ordner zu Hause mit alten Befunden oder Röntgenbildern zum Beispiel. Die elektronische Patientenakte, kurz EPA, die soll jetzt Schluss machen mit dem Papierkram. Sie soll den Austausch von Informationen verbessern und Mediziner enger vernetzen. Die Behandlung kann nämlich besser funktionieren, wenn ein Arzt die Krankheitsgeschichte kennt, auch über das akute Problem hinaus. Oder wenn die Ärztin zum Beispiel auf einen Blick sieht, welches Medikament vielleicht ein Kollege schon mal verordnet hat. Es kann nämlich gefährlich sein, wenn mögliche Wechselwirkungen nicht erkannt werden. Und die Patienten müssen auch nicht jedes Mal alles von vorne erzählen.
Ja, die Nutzung dieser elektronischen Patientenakte hat aber natürlich einige Voraussetzungen, auch wenn der Gesundheitsminister heute weniger Bürokratie versprochen hat.
Man kann sich eine App von seiner Krankenkasse aufs Smartphone laden oder auch die elektronische Gesundheitskarte nutzen, um die Daten zu speichern. Und dann muss diese EPA natürlich befüllt werden. Dazu kann jeder Versicherte beitragen, indem er oder sie ihre Unterlagen einscannt oder ablegt. Ärzte und Kliniken dürfen die EPA nur dann nutzen, wenn der Versicherte damit einverstanden ist. Und es werden auch nur Informationen gespeichert oder ausgetauscht, wenn die jeweiligen Versicherten zustimmen. Das heißt zum Beispiel, man kann beim Orthopäden sagen, ja, das Röntgenbild darf rein, aber beim Frauenarzt, nö, das will ich jetzt nicht. Die EPA kommt übrigens nicht auf einen Schlag, sondern erstmal in zwei Modellregionen, in Hamburg und in Franken. Und wenn es da gut läuft, dann soll die elektronische Patientenakte in ganz Deutschland funktionieren und auch schrittweise immer mehr Daten gespeichert werden.
Ja, soweit die Pläne. Die EPA soll also einiges verbessern, aber die Versicherten müssen sie nicht nutzen.
Nein, das müssen Sie nicht. Und wer keine elektronische Patientenakte haben möchte, muss auch keine Sorge haben, dass er oder sie in Zukunft eine schlechtere Behandlung bekommt. Das Bundesgesundheitsministerium und die gesetzlichen Krankenkassen versprechen, dass für die EPA ein besonders hoher Datenschutz gilt, damit eben die sensiblen Gesundheitsdaten nicht in falsche Hände geraten können. Wichtig ist auch, dass die Ärztinnen und Ärzte mitmachen. Für sie bedeutet das unter Umständen erstmal zusätzliche Arbeit, bis das Ganze richtig läuft. Und deswegen wünschen sich die Hausärzte da auch noch eine bessere IT-Unterstützung. Und der Sozialverband VdK fordert, es muss noch einfacher werden für die Versicherten, auch für die ohne Handy. Und die Versicherten sollen auch selbst alle ihre Daten einsehen können.
Informationen von Eva Ellermann zur elektronischen Patientenakte, die der Bundesgesundheitsminister ab heute bewerben will, bevor sie dann Anfang des Jahres an den Start gehen soll. Ein Problem, das auch im Gesundheitssektor längst zum Alltag gehört, ist der Fachkräftemangel. Der beschäftigt ja nahezu alle Wirtschaftsbereiche, so auch die Industrie. Aber ausgerechnet von der waren in den vergangenen Wochen viele Hiobsbotschaften zu hören, was die Beschäftigung angeht. Zahlreiche Industrieunternehmen wollen Beschäftigte entlassen, trotz Fachkräftemangels. Alina Leimbach ist diesem Paradoxon nachgegangen.
Bei Volkswagen rollen nicht nur weltweit gefragte Autos vom Band. Auch die Jobs bei VW waren immer gefragt, weil gut bezahlt. Und vor allem waren sie tarifgebunden. Aber die Krise der Industriebranche hat Volkswagen erreicht. Erstmals seit 30 Jahren dürfte es wieder Entlassungen und vielleicht sogar Werksschließungen geben. Auch andere traditionsreiche Industrieunternehmen wie ThyssenKrupp und Bosch haben Stellenabbau und harte Einschnitte angekündigt. Kein Einzelfall, sagt Enzo Weber, Leiter des Forschungsbereichs Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen am Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung.
In der Industrie, da verlieren wir im Moment jeden Monat mehrere tausend Arbeitsplätze, insgesamt schon mehr als 70.000.
Alles schlecht? Jein. Auf der anderen Seite suchen Unternehmen nämlich händeringend nach Beschäftigten. Und der Fachkräftemangel wird sich sogar noch zuspitzen, sagt Weber.
Wenn wir nach vorne schauen, die Arbeitskräfte werden knapp bleiben. Also einfach durch das Ausscheiden der Babyboomer werden wir über 15 Jahre 7 Millionen Arbeitskräfte verlieren, die dann nicht mehr verfügbar sind in Deutschland.
Der Grund für das Paradox? In der Transformation werden teils neue Qualifikationen gebraucht, etwa in der IT oder den Energiewendetechnologien. Kompetenzen, die aktuelle Beschäftigte nicht immer mitbringen. Die Politik hat das Problem erkannt und fördert mit neuen Gesetzen stark Weiterbildung, auch schon vor der Arbeitslosigkeit. Dazu Dirk Werner, Leiter des Clusters Berufliche Qualifizierung und Fachkräfte am Arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft.
Wir haben Transformationsförderungen, wir haben Weiterbildungsverbünde, die gefördert werden. Wir haben spezifische Unterstützungsangebote für bestimmte Branchen, wo auch für Zukunftsberufe geworben wird. Also da ist eine Menge unterwegs.
Ein prominentes Beispiel, das Qualifizierungschancengesetz. Das fördert Weiterbildung und zwar gibt es für die ziemlich gutes Geld. Bis zu 100% der Fortbildungskosten werden von der Arbeitsagentur übernommen, auch bis zu 75% der Lohnkosten für die Zeit der Qualifizierung. Aber Umschulungen haben auch ihre Grenzen, sagt Werner vom IW Köln. Beispiel IT-Umschulungen.
Wenn ich Elektronik gelernt habe oder Mechatronik, dann ist dieser Schritt in die IT-Branche rein relativ leicht machbar. Wenn ich aber aus der reinen Mechanik komme und eher Zerspannungsmechaniker gelernt habe, dann ist der Schritt in die Richtung IT natürlich deutlich größer und deutlich schwieriger als für andere Beschäftigte.
Werner sagt, gerade in der Industrie sind die Einschnitte und möglichen Qualifizierungsbedarfe oft besonders groß. Und nicht immer werde sich ein gleichwertiger Ersatz finden.
Für die Beschäftigten natürlich auch die Frage, was kann sozusagen der nächste Karriereschritt dann sein? Wo geht die Reise beruflich hin? Und das ist in der Regel dann auf Dauer mit einer Einkommenseinbuße verbunden, zu der es wahrscheinlich relativ wenig Alternativen geben wird.
Der IAB-Wirtschaftsexperte Weber betont aber auch:
Die Deindustrialisierung, die liegt nicht in der Natur der Sache, sondern es gibt einen Umbruch. Neue Bereiche können nach vorne kommen. Das Potenzial hat Deutschland auch. Und was da gebraucht wird an Kompetenzen, das ist sehr ähnlich zu dem, was eigentlich unsere Stärken sind.
Das sind etwa Elektronik, Energie und Co. Aber ohne Bereitschaft, sowohl von der Unternehmens- als auch Beschäftigtenseite, sich darauf aktiv einzulassen und die Zukunft zu gestalten, wird es wohl nicht gehen.
Alina Leimbach. Und vom Weg in die Zukunft kommen wir zum Blick in die Vergangenheit, vor 35 Jahren. Damals, im Sommer 1989, wuchs die Unzufriedenheit bei vielen Bürgerinnen und Bürgern in der DDR. Sie flohen über einige Staaten des Ostblocks, in die sie reisen durften, in den Westen. Besonders spektakulär war die Flucht von fast 4000 Menschen in die Botschaft der Bundesrepublik in Prag, in der Hoffnung, von dort aus in die Freiheit ausreisen zu dürfen. Heute, vor 35 Jahren, sprach der damalige Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher vom Balkon der Botschaft die berühmten erlösenden Worte zu ihnen. Daran hat die Botschaft in Prag heute mit einem Fest der Freiheit erinnert. Marianne Allweis berichtet.
Heute sind es Schulklassen aus ganz Tschechien, die vor der deutschen Botschaft in Prag in langen Schlangen anstehen. Auch vor 35 Jahren ist der Andrang vor dem barocken Palais groß, als Steffi Trachte hier ankommt.
Dann haben wir schon die Soldaten gesehen und Sicherheitskräfte und Reporter aus aller Welt. Wir sind aus dem Taxi ausgestiegen, wussten nicht wohin, und dann haben uns die Reporter netterweise den Weg Richtung Zaun gewiesen. So, jetzt gehen wir wieder hier durch. Also hier war die Ecke. Und dann standen die Männer hier, haben uns gewunken und haben uns geholfen. Kinderwagen rüber, Oma rüber, Opa rüber, alles.
Am 25. September 1989 hat sich die junge Frau aus Thüringen zusammen mit ihrer Mutter in den Zug gesetzt. Sie wollen raus aus der DDR. In der Tagesschau haben sie verbotenerweise gesehen, was sich in Prag abspielt.
Ich war ja damals 16. Ich habe die Vorschrift vom Staat bekommen, was ich später mal zu tun und zu lernen habe, wo ich hinreisen darf. So eine sichtbare Grenze. Nur weil die Eltern einen Ausreiseantrag stellen. Also einfach Freiheit, das war, glaube ich, die größte Motivation.
Die Trachtes haben Glück, in einem Zelt sind noch zwei Liegen frei. Das Rote Kreuz versorgt die Flüchtlinge. Die Botschaft und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Tag und Nacht im Einsatz. Auch die Prager Bevölkerung hilft, wirft Decken und Lebensmittel über den Zaun und schickt Postkarten ab. Doch bald ist jeder Millimeter in dem Gebäude und im Garten belegt. Es wird kalt und matschig. Die Unruhe wächst von Tag zu Tag bis zum 30. September.
Und dann haben wir uns da versammelt und dann wurde der Herr Genscher angekündigt. Und dann hat er uns erstmal beruhigt, weil wir haben natürlich Freiheit, Freiheit gerufen. Und dann hat er halt diesen berühmten Satz gesprochen.
Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise.
Das Ende des Satzes geht unter in frenetischem Jubel. Steffi Trachte und ihre Mutter können noch am selben Abend mit einem Sonderzug ausreisen. In Baden-Württemberg bauen sie sich ein neues Leben auf. Auch nach 35 Jahren sind viele Zeitzeugen der Botschaft in Prag noch eng verbunden.
Wo hast du gewohnt?
Wir waren im Zelt hier.
Ich bin Flüchtling 36.
André Remischberger ist 1989 26 und schon im Juli in die Botschaft geflohen.
Das ist unser Herr Weber. Tut mir leid, das muss ich ihn erst mal umarmen.
Hans-Joachim Weber arbeitet damals für die Botschaft der BRD in Prag.
Wenn ich so erzähle, dann muss ich mir immer die Tränen unterdrücken, aber es sind Tränen der Freude. Und das ist ein Zeiterlebnis, was nicht mehr, hoffentlich auch nicht mehr wiederkommt in dieser Form. Ausschlaggebend war auch für die tschechische Bevölkerung, dass sie sagen, was die DDR-Bürger können, das können wir auch.
Es folgen weitere tausende mutige Menschen, die es über Prag in die Freiheit zieht. Als die DDR diesen Weg verschließt, werden die Montagsdemonstrationen in Leipzig immer größer. Wenige Wochen später fällt die Mauer. Kurz darauf beginnt die Samtene Revolution in der Tschechoslowakei. Der Schüler Arnošt ist mit seiner Schulklasse aus Příbram südlich von Prag zum Fest der Freiheit in die deutsche Botschaft gefahren, um aus erster Hand zu erfahren, wie hier Geschichte geschrieben wurde. Das sagt viel über die damalige Zeit. Es ist sehr interessant zu erfahren, wie es genau abgelaufen ist und wie unsere beiden Länder und Kulturen miteinander verbunden sind.
Marianne Allweis hat aus Prag berichtet. Und wir schauen noch auf das Wetter im Saarland. Am Abend ist es noch recht regnerisch, in der Nacht dann meist nur noch leichter Regen, Tiefstwerte von 13 bis 10 Grad. Morgen am Dienstag überwiegend wolkig und nur am Nachmittag hier und da Auflockerungen mit etwas Sonnenschein. Dabei fallen immer wieder ein paar Tropfen, Höchstwerte morgen 13 bis 17 Grad. Noch am Mittwoch meistens bedeckt und regnerisch, Höchstwerte dann 12 bis 15 Grad. Am Feiertag, am Donnerstag, da könnte es dann wieder etwas freundlicher werden. Und das war's für heute von der SR-Info-Bilanz am Abend mit Peter Weizmann. Zum Nachhören gibt's unsere Sendung auch heute als Podcast. Mir bleibt noch, Ihnen einen schönen Abend zu wünschen. Bis bald. Tschüss.